Servus und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Fitnessanleitung Podcasts. Hier wieder mit mir, Julian, und dem guten Christoph. Und ja, wir freuen uns, euch wieder hier herzlich willkommen zu heißen und möchten erstmal vorab vielen Dank sagen für die wirklich eigentlich durchweg positive Bewertung und Feedback, das wir bekommen haben, sowohl schriftlich als auch bei iTunes, bei Apple Podcasts haben wir gesehen, da sind auch schon einige Bewertungen eingegangen. Vielen Dank dafür und ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Und wie gesagt, der Podcast lebt von euch, also schickt weiter gerne Fragen ein unter fitnessanleitung@gmail.de. Genau, und damit würde ich sagen, starten wir doch gleich. Christoph, wie war deine Woche? Ich habe gesehen, du hast ja jetzt endlich das Fitnessanleitung-Buch bei dir daheim und nicht wenige Exemplare, wie ich gesehen habe.
Ja, erstmal meinerseits auch vielen Dank für das, durchweg positive Feedback zur ersten Folge. Ja, jeder, der jetzt gerade bei YouTube vielleicht reinguckt, sieht im Hintergrund, sind Bücher gestapelt. Ich kann euch das ja mal auch, wenn ihr jetzt gerade zuhört, einfach erklären. Also meine ganze Wohnung ist gerade quasi vollgestellt, meine zwei Zimmerbude mit Bücherstapeln. Ja, ich bin froh. Das war ein langer Entwicklungsprozess. Online stand ja quasi schon die Fitnessanleitung sozusagen als Online-Angebot oder Programm, wie man das auch nennen mag. Und ich dachte aber, kompakt wäre das natürlich geiler, weil ich auch immer wieder so als Anfänger eher Bücher bevorzugt habe, weil das eigentlich so als Nachschlagewerk auch zum Lernen immer noch das Beste ist in meinen Augen, was man immer so in der Hand hat und zwischendurch auch reingucken kann. Und ja, jetzt ist es endlich da. Ich bin wirklich zufrieden. Es ist auch eine kompakte Einheit. Ich halte das mal ganz kurz hier rein. Ich weiß, ihr Zuhörer könnt es jetzt nicht sehen, aber bei YouTube könnt ihr es kurz sehen. Also auch ein schönes Design. Schön handlich. Ist ein Softcover, war für mich auch so gedacht, weil auch die Trainingspläne so dargestellt sind, dass man sie ein bisschen editieren kann. Also sprich, man sollte das Buch auch vielleicht mit zum Training nehmen, in die Tasche irgendwie quetschen. Das ist ein Buch zum Nutzen und nicht, dass es im Schrank verstaubt. Und ich hoffe, der eine oder andere hat eine geile Hilfestellung. Und ja, würde mich freuen, am Montag, also quasi morgen, könnt es dann vorbestellen am 20.07. und einfach fitnessanleitung.de. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit.
Ja, absolut. Ich habe da auch die ganze Reise so ein bisschen mitverfolgt und ihr habt da auch gesehen, wie viel Arbeit da drin steckt. Also super coole Sache, auch von mir als unabhängige Seite jetzt vielleicht auch. Also kauft ordentlich, weil das ist ein gutes Ding. Also ich habe ja nichts davon, deswegen kann ich das ganz ehrlich sagen. So.
Also ich sage an der Stelle, schenk mir ein paar Quadratmeter zurück. Wenn die Bude wieder leer ist, kann ich wieder leben. jetzt sind es vielleicht nur 10 Quadratmeter, wo ich mich bewegen kann hier zu Hause. Nee, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, ganz cool. Preislich wird es bei 34,90 liegen. Also es ist in meinen Augen für ein Buch schon natürlich ein bisschen mehr Geld. Es gibt auch günstigere Bücher, aber ich müsste in der ganze Entstehungsprozess von mir selbst eigentlich da hinter. Die Druckerei habe ich ausgesucht, die Designs habe ich bestimmt. Habe die ganzen Schritte verfolgt ohne Verlag. Das ist viel Arbeit und dementsprechend sind auch viele Kosten für mich angefallen. Und ja, für mich ist es auch jetzt nicht unbedingt ein finanzielles, Ding, sondern eher, dass man da irgendwie was Cooles schafft. Und ich glaube, jeder, der Bücher verkauft, weiß auch eigentlich, dass man damit nicht reich werden kann. Aber ich glaube, ich brauche mich da nicht rechtfertigen. Ich glaube, das ist eine coole Sache und das ist ganz cool.
Ja, absolut. Und sonst, wie war deine Woche, deine Trainingswoche? Mir ist so ein Fauxpas passiert wieder. Ich glaube, ich habe einen Verschleiß, um da mal ein bisschen drüber zu lenken, von Hip Thrust Pads, Leute. Das ist insane. Nur mal kurz aus meinem Alltag vielleicht was zu berichten. Ich glaube, ich habe dieses Jahr schon 6, 7 kaputt gemacht, weil ich mache Hip Thrusts ab und zu in meinem Training. Und die gehen immer kaputt in der Mitte und reißen immer auf. Und dann denke ich mir so, jetzt hast du wieder in diesem Monat eins verschleißt. Und als Student ist das immer ärgerlich. Aber sonst, Training läuft super. Wie bist du wieder reingekommen? Vielleicht auch, um ein bisschen überzuleiten zur ersten Frage, jetzt auch nach Corona ins Training. Ja? Wie waren so deine ersten Wochen wieder im Gym?
Also um jetzt erstmal allgemein drauf einzugehen, habe ich die Kraft halten können, auch mit dem Home-Training zu Hause. Aber ich merke auch, jetzt um auf die letzte Woche einzugehen, bei mir ist mein Deload auf jeden Fall fällig. Ich habe versucht tatsächlich noch die Kraft nach der Corona-Home-Zeit sozusagen ein bisschen zu steigern. Und ja, bin aber ganz gut reingekommen. Also ich habe mich, glaube ich, ganz gut zu Hause auch fit halten können. Habe da versucht, da meine Reize irgendwie im Training so zu setzen, dass ich da jetzt tatsächlich vielleicht sogar leicht stärker werden konnte. indem ich vielleicht auch gerade durch Bodyweight ein bisschen mehr den Core wieder mit reingebracht habe, ein bisschen die Stützmuskulatur gestärkt habe. Aber ich, also ganz ehrlich, ich war an dem Punkt, wo die Gyms wieder aufgemacht haben. Da waren ja am Anfang auch enorm viele Auflagen, ne, mit Geräte abgesperrt und so. Ich war wirklich an dem Punkt, wo ich überlegt habe, obwohl ich direkt daneben wohne, so gehe ich überhaupt hin. Also wirklich kurz überlegt so, weil ich hatte mich so eingependelt zu Hause mit dem Training, dass es eigentlich dann irgendwann lief. Die ersten Wochen waren hart, aber dann war die Routine drin und also vermisst habe ich es am Ende tatsächlich nicht, aber wenn man dann drin ist, dann weiß man dann doch wieder, was man hat, ne?
Definitiv, weil man dann erstmal wieder anfängt, dann will man auch nicht mehr zurück, glaube ich. Selbst wenn man ein gut ausgestattetes Home Gym hatte, wie du vielleicht auch jetzt in dem Fall, du hast ja jetzt bis auf vielleicht eine Langhantel doch irgendwo alles gehabt, mit einer Klimmzugstange, mit einer provisorischen Schrägbank, sage ich mal, mit dem Stepper, was ich da gesehen habe, der war auch ganz cool mit Tubes und allem. Ich denke, da kann man schon viel machen, wenn nicht sogar fast alles. Aber ich habe es auch gemerkt. Ich hatte zwar in Karlsruhe, ich wohne eigentlich in Mainz, bin dann runter nach Karlsruhe zu meinen Eltern und hatte im Schrebergarten mir ein Homegym aufgebaut. Ich konnte mir eine Langhantel ausleihen mit ordentlich Gewicht auch und eigentlich fast alles machen. Aber ich habe schon gemerkt, wenn du wirklich nur raw mit einer Langhantel, Kurzhanteln, Kettlebells und so wirklich hartem Eisen und schwerem Gewicht trainierst, ohne irgendwie den Benefit durch vorgegebene Bewegungsabläufe und schonendes Training durch Kabelzüge und Maschinen, dass es dann doch krass auf passive Strukturen einfach geht und dich dann doch schon die Vorzüge von einem Fitnessstudio einfach vermissen lässt, wenn du erstmal weißt, was es bedeutet, lange ohne auszukommen. Und dann war ich schon ganz glücklich, als ich wieder da war, so wie du auch sagst, ne? Und nochmal zurück in die Quarantäne, ins Home Gym, fällt dann wahrscheinlich schwer, auch wenn man dann den Einstieg nicht so schwer hat, weil man ja auch weiß, worauf man sich einlässt. Ja,
Ja,
deswegen.
also ich habe vorsichtshalber die meisten Sachen nochmal behalten und die erstmal in den Keller gestellt, bevor ich die bei eBay
Ja.
Kleinanzeigen verticke. Wer weiß, wie das nochmal geht. Aber bist du dann immer von Mainz nach Karlsruhe gefahren oder hast du im Schrebergarten gepennt, nur fürs Training?
Nee, ich habe ja bei meinen Eltern noch ein Zimmer. Also mein
Achso,
altes
okay.
Kinderzimmer, es ist zwar komplett ausgeräumt, weil die Möbel jetzt hier alle drin sind, als ich vor, ja, ich knapp 3 Jahren hier nach Mainz gezogen bin. Aber ein Bett steht da noch, ein Schreibtisch und dann habe ich sozusagen meine halbe Wohnung von hier 2 Monate wieder nach unten fahren lassen für die Zeit und war dann dort. Das ist ja auch ganz cool, wenn du da immer willkommen bist und da einfach die Möglichkeit hast, auch die Freunde dort zu sehen. Und es hat sich natürlich super ergeben, weil ich habe mir auch gesagt, in dieser kleinen Wohnung hier, klar, ich kann auch ungefähr das machen, was du daheim machen konntest, aber es ist so eng, du hast keinen Platz für gar nichts, so wirklich mit Bändern trainieren, Rudern simulieren, so geht nicht, weil du nicht nach hinten gehen kannst und Spannung draufbringen kannst, weil die Wohnung so klein ist, ist richtig schlimm. Und ja, dieses Eingeengtsein in diesen 16 Quadratmetern waren dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ich fahre da für eine längere Zeit runter, schlafe bei meinen Eltern und der Schrebergarten war auch nur 2 Minuten entfernt. Und als ich dann gehört habe, dass ich das Equipment ausleihen darf, da habe ich gar nicht länger drüber nachgedacht. Also, ja, das war
Okay.
schon ganz cool.
Ja, das ist cool, aber dann bist du quasi der Fitnessliebe nach Hause in das Elternhaus wieder für 2 Wochen gezogen.
So ziemlich. Weil ich habe mir gesagt, damals zu dem Zeitpunkt, ich will alles dafür tun, doch noch dieses Jahr auf die Bühne zu gehen, weil ich weiß nicht, ich habe es letztes Jahr schon mal kurz ange letztes Mal in der letzten Folge schon kurz angeschnitten. Ich gehe auf die Bühne oder bin ja Wettkampfsportler. Ich liebe das. Ich habe vor 2,5 Jahren meinen ersten Wettkampf gemacht und wollte mir jetzt wirklich auch lange Zeit nehmen, um aufzubauen und dann möglichst dieses Jahr auf die Bühne wieder zu gehen. Und war dann auch mit dem Mindset, hey, ich will alles tun, was in meiner Macht liegt, um so viel noch aus meinem Training rauszuholen wie möglich. Und deswegen war es so gar keine Frage, dass ich die Chance ergreife und dann halt runterfahre und dort dann fürs Gewissen auch mit einer Langhantel trainiere und auch progressiv mit wirklichen Zahlen und nicht mit, ich sag mal, Widerständen oder mit ne, wie misst man dann die Progression? Mit Schrittlängen, weil man ein bisschen weiter zurückgeht beim Rudern oder mit einem zusätzlichen Band, das man sich dann um den Rücken schnallt, um Liegestütze zu machen und sich sie zu erschweren. Und da ist halt so eine Langhantel doch schon nochmal handfester und gibt dir bessere Progressionsschemata, um sicher zu sein, dass du auch Fortschritte machst und vielleicht auch Muskeln aufbaust. Es war für mich einfach im Kopf ein bisschen einfacher, damit umzugehen, mir zu sagen, hey, ich kann selbst in der Zeit mit dem Equipment, mit einer Langhantel auch noch Fortschritte machen, um dann mit dem meist ausgeschöpftesten Potenzial, sage ich mal, auf die Bühne zu gehen am Ende. Was dann leider dann nichts wurde, weil der Wettkampf abgesagt wurde. Also, lange Story, kurzes Ende, wie auch immer, wurde da nix, aber war dann doch ganz cool, alleine zu trainieren dort im Schrebergarten und so sein Reich da zu haben. Ja, genau.
Ich wollte gerade sagen, Wettkämpfe sind ja abgesagt, grundlegend das ganze Jahr, oder gibt es schon irgendwie in Aussicht für Frühjahr was, fürs nächste Jahr, dass man sich darauf vorbereiten kann, schon zumindest schon mal mental irgendwie?
Also die GNBF, dem Verband bin ich, die haben schon gesagt, dass nächstes Jahr die Wettkämpfe, also Stand jetzt, auf jeden Fall stattfinden werden, egal wie. Aber sollte eine zweite Welle kommen, das weiß niemand, gehe ich davon aus, dass es nächstes Jahr auch nichts wird. Aber jetzt ist noch alles soweit im Plan und dann findet die Saison nächstes Jahr ganz normal statt. Einmal im Mai ist die internationale deutsche Meisterschaft, da war ich 2018 auch. Und dann im Herbst, wo ich eigentlich dieses Jahr hin wollte, ist dann die deutsche Meisterschaft. Und das ist so mein Ziel, mein Fokuspunkt, wo ich sage, da will ich dann auf jeden Fall hin und mal gucken. Ne? Ich denke halt, die Wettkämpfe werden exorbitant voll sein, weil natürlich alle, die dieses Jahr starten wollen, nächstes Jahr starten werden. Und da sollte man sich dann auch seine Gedanken machen, wie wichtig ist einem vielleicht die Platzierung, wenn man dann vielleicht doch was reißen, und wie groß sind dann auch wirklich die Chancen, sich ja gut zu platzieren. Deswegen mal schauen. Aber man macht den Sport ja auch nicht wegen der Bühne am Ende, sondern wegen der Reise dorthin. Und dementsprechend ist das jetzt mal gesetzt und ich freue mich da auch drauf. Also.
Aber ich denke auch, die werden schon stattfinden, wahrscheinlich dann auch ohne Publikum. Ne? Das ist ja wahrscheinlich dann so. Aber ich denke auch, klar wird das Feld wahrscheinlich größer sein. Ich glaube auch, ich bin auch gefühlt an dem Punkt, dass ich sage, das wird von Jahr zu Jahr immer voller, weil immer mehr Leute da auch mit aufsteigen auf den Hype. Also ich denke, ich bin ja vor 3,5 Jahren selber gestartet. Ich glaube, für eine gute Platzierung wird es von Jahr zu Jahr wahrscheinlich schwieriger, weil halt immer mehr auch in die Klassen dann reinströmen. Ne? Aber ich bin gespannt. Ich meine, im Endeffekt, wie du schon sagst, du machst es, um diese Reise zu fühlen. Ich glaube, das ist ein geiles Gefühl, einfach dieses Ziel vor Augen zu haben. Und am Ende geht es ja auch darum, das Beste aus dir selbst zu holen. Ich glaube, wenn du am Ende nicht von dir selber enttäuscht bist, dann bist du auch nicht davon enttäuscht, dass du vielleicht nur auf dem 4. oder 5. Platz gelandet bist, weil du weißt, du hast alles getan und dann ist jemand anderes nun mal besser veranlagt oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber du kannst dir nichts vorwerfen. Ich glaube, das ist immer das Wichtigste beim Sport, dass du alles gegeben hast. Und wenn du dann immer noch verlierst, dann hey, Kopf hoch, beim nächsten Mal vielleicht. Ne?
Genau, das war auch meine Herangehensweise vor 2 Jahren. Ich wusste, im Nachhinein ist es mir jetzt mehr bewusst, aber ich wusste auch schon damals, ich bin relativ dünn, ich habe jetzt noch nicht die Trainingserfahrung oder die Zeit gehabt, um genug Muskelmasse aufzubauen, um da wirklich gerade in der Juniorenklasse, wo man denkt, die sind ja eigentlich so alt wie ich, wie sollen die denn so viel weiter sein? Aber wenn du da mal reinguckst, da sind Monster dabei, selbst bei der GNBF, da fällst du vom Glauben ab, sag ich mal, und da hatte ich auch keine Chance, aber ich war sehr glücklich mit dieser, wie du schon sagst, mit diesem Weg, mit meinen Ergebnissen, die sich von Tag zu Tag, oder mein Körper, der sich von Tag zu Tag einfach verändert hat, und das motiviert dann auch, und das ist dann dieses, ja, dieses, was dir der Wettkampf gibt oder diese Reise einfach gibt, dass du immer, immer besser wirst und dort Separationen in deiner Muskulatur siehst, wo du sie noch nie gesehen hast, dort eine Ader mehr siehst, dort, ja, 200 Gramm auf der Waage weniger siehst und einfach ja, jeden Tag deine Form eigentlich besser wird. Und das ist ja das, was den Wettkampfsport ausmacht für die meisten, denke ich mal. Außer die damit Geld verdienen, die wollen natürlich dann auch ganz oben mitspielen. Aber das ist nochmal eine andere Welt.
Ja, aber du hast gerade was angesprochen, was mir auch extrem die letzten 2 Jahre so aufgefallen ist, bezüglich Junioren. Also ich sehe auch manchmal im Fitnessstudio, aber auch, du siehst auch bei YouTube, Leute, die tatsächlich klar unter 20 sind, und die aussehen, wo du denkst, boah, was hat der denn gegessen oder was hat der sich gegönnt? Aber ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt, dass zumindest, ich bin ja nochmal eine Generation drüber mit meinen 33 jetzt, dass ich damals so in dem Alter war, dieser Fitnesstrend tatsächlich, wo ich 18, 19 war, noch nicht so, wie er jetzt ist. Und das ist ja schon über 10 Jahre her. Ich glaube, da hat Social Media viel auch beigetragen, dass es nochmal so ein Hype geworden ist, ob Instagram, YouTube oder wie auch immer, dass viele jetzt schon mit 15, 16, 17 vieles beim Training und bei der Ernährung richtig machen, weil ja immer dieser Vorwurf kommt, ja, der ist nicht natural, bla. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass nicht jeder 15-, 16-Jährige jetzt gleich irgendwie zu irgendwelchen illegalen Mitteln greift. Ne? Und ich glaube einfach,
Nee, nee.
das ist ein großer Punkt, dass viele heutzutage schon mit 15, 16, 17 ihr Training komplett strukturieren, ihre Ernährung drauf abstimmen. Was bei mir erst tatsächlich mit Mitte 20 angefangen ist, weil ich dann auch erstmal mir das Wissen bis dahin so angeeignet hatte und auch mein Fokus dann, nachdem ich jahrelang Fußball gespielt habe und alles andere gemacht habe, so ein bisschen mehr aufs Krafttraining gelegt habe. Damals hat man halt wirklich noch mehr Fußball gespielt, ist in die Vereine gegangen. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen momentan, was nach und nach in meinen Augen mehr ausstirbt, dieser Vereinssport, dieser klassische, es ist mehr Individualsport, dass die Leute ins Fitnessstudio gehen. Und dann hast du nun mal vielleicht auch schon 14, ich habe das jetzt bei Rocker, ist einer, der ist 14 oder so, habe ich gesehen, wo ich mir denke, wow, ey, mit 14 habe ich noch keine Ahnung, was habe ich da gemacht?
Ja.
Sega Mega Drive gespielt oder was, keine Ahnung.
Ja.
Aber es ist halt, es ist mega erstaunlich, dass halt viele schon mit einer gewissen Ernsthaftigkeit schon ab 15, 16 da rangehen und da stehst du halt auch, was Testosteron geht, so im Saft, dass du mit 20 da vielleicht auch optisch schon aussehen kannst, wo viele dann halt irgendeinen Neid entwickeln oder auch sehr, sehr kritisch drauf gucken, ob das noch möglich wäre. Ne? Ich kann das nur aus meiner Perspektive sagen, weil ich weiß, vor 10 Jahren, wo ich in dem Alter war, war ich weit nicht an diesem Punkt, aber habe auch nicht so trainiert. Und viele hatten das auch gar nicht so im Kopf, so zu trainieren oder zu strukturieren. Jetzt sehe ich halt, wie gesagt, viele, die jetzt schon so einen krassen Fokus und Ehrgeiz da reinlegen, mit 15, 16 das perfekte Training zu strukturieren, wo ich mir denke, wow, aber genau das ist vielleicht das, was du machen musst, wenn du, wie du schon sagst, bei den Junioren dann wie ein Monster aussehen möchtest, ne?
Ja, ich denke halt auch gerade dadurch, dass durch Social Media dieser Sport so gehypt ist und so in die Öffentlichkeit getragen wird. Und ne, hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen, dass immer mehr Fitnessstudios aufgemacht haben, dass Fitness immer mehr Mainstream wurde, dass immer mehr Leute und auch junge Leute schon anfangen zu trainieren und natürlich sich dann auch auf Social Media darstellen. Und wenn die Masse an Leuten auch viel größer wird, die schon in jungen Jahren Kraftsport machen, werden natürlich auch mehr gut Veranlagte in den öffentlichen Raum gestellt, die dann auch eben zu, ich sag mal, als Aushängeschild von Marken genommen werden und dann eben dieses Bild vermitteln, was halt mit abartig guter Genetik möglich ist. Viele sehen das dann so, dass, hey, warum kann ich das nicht erreichen? Ich trainiere auch schon so lange wie er und ich habe auch schon mit 14 angefangen, sehe aber nicht so aus. Und da spielt natürlich neben diesem Wissensvorsprung, den die Jugend einfach hat, heutzutage im Vergleich zu dir zum Beispiel oder auch zu mir, vor, wann habe ich angefangen, vor 6 Jahren, eine große Rolle. Aber auch die Menge an Leuten, die einfach trainieren, auch in schon jungen Jahren, ist so groß, dass natürlich diese genetischen Wunder auch schon schnell ja, in den Vordergrund der Medien rücken und dann eben auch ja, als Aushängeschild dienen und viele realistische Vorstellungen auch so ein bisschen verzerren, merke ich einfach immer wieder. Weil ein Paul Unterleitner ist halt einfach nicht der, wie jeder 20-Jährige aussehen kann, der genauso lange trainiert. Das ist halt eine Kombination aus 60% Genetik und 40% Training, mindestens. Genetik spielt eine ganz, ganz große Rolle und ich bin der Meinung, ich mache wirklich fast alles, was in meiner Macht steht, um Muskulatur so ja wissenschaftlich klug aufzubauen und optimal aufzubauen wie möglich über die letzten Jahre. Aber ich sehe halt nicht so aus wie Person XY, ne? Die halt einfach genetisch da bessere Veranlagung hat. Deswegen
Ja,
muss man mal gucken.
definitiv, aber das meine ich auch vorher schon, wenn du dann trotzdem halt dich für den Wettkampf entscheidest, ist es halt umso wichtiger, dass man so eine Art Selbstreflexion hat, auch weiß, was tatsächlich geht, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt alles getan und dann auch nicht irgendwie dann tatsächlich auch sagt, ich muss jetzt irgendwie nachhelfen oder so. Ich glaube, bei vielen kratzt es dann tatsächlich am Ego, ne? Am Selbstbewusstsein und ich glaube, das ist halt dieser Punkt, dass was vorgelebt wird, was für viele nicht zu erreichen ist, ob es jetzt natural ist oder nicht. Es gibt natürlich auch die Fake Natties, aber auch, wie du schon sagst, welche wie ein Paul Unterleitner oder so, die in meinen Augen auch genetisch natürlich dann einen riesen Vorsprung haben und wo dann viele auch sagen, ey, wieso ich nicht, ne? Und das ist halt dann auch vielleicht auch wieder schwierig und auch gefährlich für viele Junge, die vielleicht noch nicht so gefestigt sind, die dann doch zu irgendwelchen Mitteln greifen. Das beobachte ich immer. Also ich glaube, in dem Alter, wo ich jetzt bin, weiß ich, dass es mir nicht gut tut und mir auch in dem Fall nirgendwo weiterhilft. Aber ich kenne das bei Leuten, die ich auch coache, wie bei dem Sören zum Beispiel. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel. Sören hat ja noch mit den Depressionen da ein bisschen zu kämpfen, aber hat eigentlich auch eine ganz gute Veranlagung, aber sieht dann auch zu dem Paul Unterleitner auf und sagt sich, ey, krass, wie sieht der denn aus? Das ist wirklich ein Vorbild für ihn. Und er hat aber das gleiche Alter. Ne? Also es sind zwei komplett unterschiedliche Typen vom Körperbau, zumindest von der Komposition, wie es jetzt momentan aussieht. Und dann kriegt er halt, und das finde ich halt echt heftig, von Leuten, die im Fitnessstudio sind, die dann auch diese YouTube-Serie verfolgen von mir, kriegt er dann teilweise Angebote von irgendwelchen Medikamenten. Ne? Dann kam er letztens zu mir an, und er ist halt anfällig dafür, ist wirklich anfällig dafür, weil er dieses Selbstbewusstsein nicht hat in allen Fällen und auch nach dieser Anerkennung noch sucht und auch irgendwie alles tut, aber seine Schwierigkeiten hat aufzubauen. Und dann denkt er dann, okay, wenn da eine Abkürzung ist, vielleicht hilft mir das. Und dann hat er mir letztens gesagt, hey Görki, da hat mir einer im Fit One erzählt, da gibt es so ein Samen, das ist ganz gut, das ist glaube ich auch natürlich und da kann man voll schnell aufbauen, das hat keine Nebenwirkung. Und dann meinte ich, Sören, Moment mal, meinst du vielleicht Sams? Er so, ja, genau, das war das. Wie, das sind keine Samen? Ich so, nein, Sören, das sind keine Samen. Und dann, also, ne, aber so denken die Leute und dann, und die nehmen das dann wirklich. Also, die hinterfragen das nicht groß, die glauben jemandem, der besser aussieht, der ihnen das andreht. Und da habe ich gesagt, habe ich auch gesagt, ein Sören, der sowieso schon mit Antidepressiva arbeiten muss, die natürlich eine Auswirkung auf seinen Hormonhaushalt haben, sage ich, wenn du mit irgendwelchen Sachen anfängst, irgendwas, was auf deine Hormone geht, ist sein Leben komplett am Ende. Also der wird das Leben nicht mehr glücklich, weil er versucht ja gerade mit irgendwelchen Medikamenten seinen Hormonhaushalt dahin zu bringen,
Ja.
dass er sich wieder gut fühlt, dass er diese Probleme nicht hat. Und er ist dann so extrem anfällig, wenn er vielleicht es mich nicht an seiner Seite hätte, hätte er es schon längst ausprobiert in seiner Situation und wäre komplett ruiniert für sein Leben, so, ne? Und das spielt das, glaube ich, auch dann rein, dass die Leute bei YouTube diese fast schon Kiddies sehen, die aber echt genial aussehen. Und das ist auch gar kein Vorwurf an die, ne? Da können sie auch nichts für. Jeder würde es nutzen, wenn
Ja.
man so aussieht. Aber es ist halt schwierig, weil für viele Junge das nicht zu greifen ist, einfach, glaube ich.
Ja, weil die auch noch nicht so tief in der Materie sind und vielleicht auch gar nicht wissen, dass es einfach nicht möglich ist, für sie in dem Fall so auszusehen. Es ist faktisch einfach nicht machbar, egal ob man schon 5 Jahre trainiert mit 20 oder erst 2. Ich glaube, Paul Unterleitner hat schon mit 2 Jahren halbwegs so ausgeglichen wie heute. Also so viel ist da auch nicht passiert in den letzten 3 Jahren. Guck mal seine Brüder an. Also nur um das mal klarzustellen, das liegt in der Genetik, in der Familie und das ist nichts Schlimmes, das ist krass. Ich gucke es mir auch gerne an. Gar keine Frage, das ist was, wo man hinguckt. Aber für Leute oder für Jüngere, die eben dann auch die Zielgruppe sind von einem Paul Unterleitner, weil ne, junge Leute identifizieren sich mit jungen Leuten und für die ist es dann halt teilweise schwierig, wenn sie nicht so aufgeklärt sind. Deswegen vielleicht auch hier nochmal den Appell, wenn ihr in dem Alter seid, macht euch nicht verrückt. Das ist wirklich hauptsächlich Genetik, Glück, natürlich auch viel Trainingswissen, aber ich denke mal, wenn man ins Training geht, technisch sauber arbeitet, sich den Arsch aufreißt und hart trainiert, hat man schon mal 85% dem erreicht, was Paul Unterleitner vielleicht trainingstechnisch macht. Und so groß ist dann der Unterschied im Endeffekt auch nicht. Wie gesagt, wie breit du dann am Ende bist, ist halt nicht vom Training abhängig in dem Fall, wenn du hart trainierst, sondern eben von der Genetik. Und deswegen macht dich dann nicht verrückt.
Ja.
Das kann ganz schnell in die falsche Richtung gehen.
Ich denke, da muss man auch voll drüber stehen. Also, ich habe das ja auch zwischen meinen YouTube-Kollegen, sehe ich auch teilweise mal schmal aus. Und da gibt es ja den einen oder anderen, der sicherlich besser gebaut ist. Und dann denke ich mir auch, okay, aber ich tue ja alles eigentlich dafür, was ich tun kann. So, ne? Und selbst wenn ich jetzt, und das muss man vielleicht auch mal sagen bei jüngeren Leuten, wenn man nachhilft mit irgendwelchen Steroiden oder sonst was, dadurch verändern sich ja auch nicht deine Muskelansätze. Das heißt, wenn ich jetzt mir irgendwie Testosteron spritze, verändert sich ja nicht mein Bizepskopfansatz, dass ich auf einmal so einen Peak bekomme. Dann kriege ich vielleicht ein höheres Volumen insgesamt, aber nicht so einen Peak. Oder meine Wadenansätze, die verändern sich ja auch nicht vom Schollenmuskelansatz an unten, dass ich auf einmal so eine breite Wade kriege. Und das ist halt einfach, deswegen siehst du auch viele, die stoffen und trotzdem scheiße aussehen, so auf gut Deutsch halt. Es ist halt nun mal nicht jeder fürs Bodybuilding geboren. Und das ist eine harte Aussage, aber das muss man einfach auch ganz klar sagen.
Und gerade ich bin kein Experte, was Stoff angeht, logischerweise, aber wie du schon sagst, manche Leute, die nehmen doppelt so viel wie Mr. Olympia-Teilnehmer und bei denen bringt es fast nichts oder bei denen würde man es niemals sehen, dass die wirklich was nehmen oder nachhelfen. Das ist auch genetisch bedingt. Wie viele Androgenrezeptoren hast du eben an Muskelgruppe XY und wie springst du drauf an? Was nimmst du auch? Und ne, das sind so viele Faktoren, also ich will da jetzt auch nicht zu tief reingehen, weil das alles gefährliches Halbwissen, was ich dann raushauen würde.
Ja, eben.
Aber wirklich, wie gesagt, Genetik ist im Bodybuilding weitaus größer, als ihr alle vielleicht annimmt. Weil hartes Training und gute Ernährung ist das eine und das ist auch wirklich ultra wichtig, allein schon um Verletzungen vorzubeugen, um das Maximum aus eurem Training rauszuholen, aus euren Möglichkeiten. Aber es heißt nicht, umsonst be the best version of yourself und das ist einfach, ja, die Wahrheit so. Ich habe auch lange überlegt, was mache ich falsch, wo kann ich noch verbessern, wo kann ich noch optimieren, aber ich werde einfach nicht aussehen wie die vor mir waren vor 2,5 Jahren auf dem Wettkampf, egal was ich tue.
Aber genau, naja. Das ist ja das Ding. Man darf sich jetzt auch, und das machen wir beide auf jeden Fall nicht, auf die Genetik quasi oder auf der Genetik ausruhen, dass man sagt, ja, das ist ja Genetik. Also Genetik dürft ihr nur, da dürft ihr nur drüber reden, wenn ihr bereits 100% gibt.
Genau.
Sonst so ist das nicht eine Ausrede. Aber es ist auch so, ich weiß es jetzt nicht auch, ich könnte auch sagen, ey, scheiß darauf, die Waden zu trainieren. Wahrscheinlich werde ich auch optisch nie einen Unterschied sehen, wenn ich es einfach weglasse. Trotzdem trainiere ich zweimal die Woche meine Waden. Einfach, weil sie mich auch von der Kraft her unterstützen, natürlich bei den Kniebeugen. Und das ist einfach eine geile Übung. Und wenn ich auch nie diese breiten Schenkel kriege, ist es für mich immer noch eine andere Sache, Optik und Performance. Ne? Es ist geil, ein hohes Gewicht wegzudrücken oder zu beugen. Selbst wenn man optisch vielleicht gar nicht danach aussieht, dass man das schafft. Ich habe das auch manchmal, wenn ich im Fit One bin. Ich sehe tatsächlich, wenn ich jetzt kein Blut in der Muskulatur habe, also wie ich jetzt hier so sitze, sehe ich nicht wirklich trainiert aus. So sehe ich relativ schmal aus. Und wenn ich mir dann so mit meiner Optik, so wie ich aussehe, also relativ athletisch, aber nicht krass breit, die 60er Kurzhanteln schnappe, im Fit One oder McFit gibt es glaube ich keine, dann hole ich mir die 60er Kurzhanteln, will gerade umsetzen, dann eilt auf einmal so ein Riese dahin und will mich direkt spotten und hat Angst, dass ich so, ey, geh weg, Mann. So, dann schon bei 50 Kilo kommt dann jemand und meint, er müsste mir helfen, weil er Angst hat, dass mir das auf den Kopf fällt. Und dann sage ich, nee, das haue ich schon easy weg. So, ne, und das ist dann immer so, die Optik hat nie was mit der Performance und mit der Kraft zu tun, also nur ansatzweise in meinen Augen.
Genau.
Und dann müsst ihr einfach gucken, wenn ihr bei dem einen vielleicht genetisch nicht perfekt seid, dann versucht vielleicht auf der anderen Seite irgendwie für euch was zu suchen, wo ihr mehr glänzen könnt, so, ne, das sehe ich immer. Oder seid halt einfach, ich bin dann auch so, wenn ich nicht der perfekte Bodybuilder bin, aber auch vielleicht nicht der perfekte sowieso, dann bin ich halt allgemein gut aufgestellt, gehe noch gerne laufen, versuche eine geile Pace bei so einer Marathonzeit hinzulegen oder sonst was und versuche einfach für mich das zu optimieren, so, ne? Und das ist halt ganz wichtig, dass man so, glaube ich, seine Motivation, seine Zielsetzung trotzdem definiert, auch wenn man nicht überall der Beste ist oder sein kann.
Genau, man muss ja auch dann vielleicht gar nicht unbedingt den Gedanken innehaben, oh, ich will unbedingt darin der Beste sein, wenn es einfach das ist, was einem Spaß macht. Ich sehe da auch ganz klar Johannes Lukas auch als einer derjenigen, weil er lebt diesen Bodybuilding-Sport. Das ist sein Leben seit Jahren, so wie man es mitkriegt. Ich weiß, du kennst ihn besser als ich, aber ist wahrscheinlich wirklich so, ne?
Das
ist sein Baby für...
Leider, ja.
Und er ist auch, wenn man einfach seinen Verband anguckt, die Leute, die mit ihm auf der Bühne stehen, dann in der höheren Klasse, Mr. Universe, was beim NAC dann ganz oben eben ist, da sieht man auch, er ist genetisch bedingt nicht bevorzugt, ne? Er hat vielleicht nicht die dicksten Beine, er hat nicht die schmalste Taille, er hat nicht den breitesten Schultergürtel, aber er lebt das. Und dann ist es ihm auch, da kommen wir ein bisschen zurück zum Anfangsthema, schon bei dem Punkt, die Reise dorthin ist einfach das, was einem Spaß macht und diese persönliche Entwicklung anhand seines Potenzials oder seiner Grenzen. Und das ist bei ihm auch der Fall und er lebt das, ja, auch unbeachtet dessen, dass er jetzt genetisch einfach nie bei Mr. Olympia einfach stehen wird.
Ja.
Und also das finde ich ja dann auch völlig legitim.
Kann ich voll bestätigen, vor allem auch dieses... Er will, also jetzt hat er mit seinem Bein, mit seinem Knie, glaube ich, Probleme gehabt die letzten Monate.
Ja.
Aber er hatte immer auch den Anspruch, irgendwie jedes Jahr oder jedes zweite Jahr zumindest einmal auf die Bühne zu gehen, obwohl er tatsächlich, sag ich mal, für seine Veranlagung oder für seine Voraussetzungen eigentlich schon alles gewonnen hat, was er hätte gewinnen können. Ich glaube, ostdeutscher Meister, ich glaube, selbst bei der deutschen Meisterschaft relativ weit dabei. Und er weiß auch, wie du schon sagst, da gibt es dann immer am Ende, wenn es um die Wurst geht, mindestens ein oder zwei, die ihn halt dann von der Genetik, wo er keine Chance hat, aber trotz allem zu sagen, über Jahre, ich gehe immer wieder auf die Bühne und mache das einfach als Reise für mich. Und ich habe ja viel mit ihm auch abgehangen, denn wenn man essen geht ins Sushi-Restaurant, ins feine Sushi-Restaurant, dann kommt Johannes mit seiner Schlabberbuchse und Tanktop und packt seine Tupperdose aus im Sushi-Restaurant und man verdreht so ein bisschen die Augen manchmal. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann, wo du dann sofort wieder denkst, Respekt, er gibt einen Scheiß auf alles andere und zieht sein Ding durch. Und ihm ist es kackegal, was andere davon halten oder denken. Und das ist halt Leidenschaft beim Sport. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man etwas mit Herz macht, mit Leidenschaft. Und nur dann lebt man das halt richtig in meinen Augen. Ne? Und ich habe das damals auch bei meinem Wettkampf gemerkt. Ich habe am Anfang so ein bisschen darüber nachgedacht. Hey, das wäre eine geile Story für YouTube, mal so einen Wettkampf zu machen. So, ne? Dachte, ey, das sind geile Aufnahmen, immer so Film, so Vlogging-Update, wie geht's voran? Und ich sagte, so nach 2, 3 Wochen hatte ich keinen Bock mehr zu filmen, weil ich dachte, ich bin so in meiner Welt, dass mich das Filmen jetzt dabei voll hindert und stört, mein Ziel zu erreichen. Es hat sich so schnell gedreht, von wegen, ich will eine geile Story erzählen, zu so einem Modus, ey, lasst mich alle Ruhe, ich habe keinen Bock auf Film, ich will das Ding durchziehen und geil am Ende aussehen, so.
Ich kann genau das eins zu eins bestätigen, weil, auch wenn ich es letzte Folge schon ein paar Mal gesagt habe, ich mache auch ab und zu mal ein YouTube-Video und habe damals auch schon YouTube gemacht und ein paar Videos gedreht und dachte auch so, boah, das wird mega. Ich verfolge hier meine ganze Reise von A bis Z bis zum Wettkampf hin, jede Woche einen Vlog raushauen, wie sich mein Körper verändert. Irgendwann bist du so fokussiert auf diesen Wettkampf und auf die Boxen, die du einfach abhaken musst Tag für Tag, dass dieses Film dir sowas von im Weg steht und dass du da gar keinen Wert mehr drauf legst, weil dieser Wettkampf zum Lebensinhalt von dir wird. Und auch im positiven Sinne, weil du willst es ja intrinsisch, du willst ja diesen Wettkampf durchziehen, du willst es dir selbst beweisen, du willst diese Fortschritte Tag für Tag machen. Und da ist dann so ein Film, so ein Vlogging so anstrengend und so fehl am Platz. Ne? Ich weiß genau, was du
Total,
meinst.
total.
Das ist krass.
Und wie
Aber da
irgendwie.
sieht man halt, ne, was dieser Wettkampf mit einem macht oder dieser Drive, den man dann entwickelt, jedes Mal.
Voll, und ich glaube auch am Ende, das kennst du ja auch, diese Leere, wenn der Wettkampf vorbei ist. Ein Tag an dem Abend ist noch geil, weil dann haust du dir endlich die Sachen rein und isst, was du seit Monaten nicht essen konntest. Dann wachst du am nächsten Morgen auf und willst schon wieder deine Kalorien tracken und abwiegen und dann merkst du so, hey, wofür mache ich das jetzt eigentlich?
Ja.
Der Wettkampf ist doch vorbei. Und auf einmal, es ist wirklich so, dass so eine kleine Welt für dich zusammenbricht und du denkst, hey, was mache ich denn jetzt eigentlich? Worauf soll ich mich jetzt denn fokussieren? Du lebst auf einmal so vor dich her. Klar hast du deine alltäglichen Dinge zu erledigen, aber es fehlt so das große Ziel, so, ne? Dieses, wofür lebe ich eigentlich? Das ist ein ganz komisches Gefühl nach dem Wettkampf. Und dann musst du dir halt was Neues relativ schnell suchen, dass du nicht in so ein Loch fällst, ne?
Ich glaube, da könnte man auch wirklich mal eine ganze Folge drüber machen. Vielleicht auch mit dem Johannes zusammen, mal gucken. Wenn man sagt, was sind so die Eckpfeiler von so einer Wettkampfdiät, vielleicht auch die Gefahren von einer Wettkampfdiät, für wen ist es was, für wen auf keinen Fall? Welche Risiken birgt einfach so eine langfristige, extreme Lebenssituation? Und wie geht man auch danach damit um? Weil das wird oft vernachlässigt und nicht beachtet von Leuten, die sagen, ich will auf die Bühne gehen. Danach bist du musst erstmal klarkommen auf dein Leben und mit der ganzen Situation, weil da spielen so viele psychologische Aspekte eine Rolle. Du willst die Form nicht verlieren, du weißt nicht mehr, was du essen sollst, du musst erstmal wieder komplett anders mit Kalorien umgehen. Ja, du musst einfach auch vielleicht dich verabschieden von dieser Form, die du hattest. Und das ist super, super schwierig. Und ich hatte auch echt Schwierigkeiten am Ende. Und ich denke mal, das wäre sehr interessant, da nochmal tiefer reinzugehen irgendwann. Ja, vor allem beim ersten Wettkampf. Man weiß gar nicht, was auf einen dazukommt.
Ja,
Mal
definitiv.
schauen.
Auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema, auch dieser psychologische Aspekt damit. Also ich glaube, das haben viele nicht vor Augen. Viele wollen Wettkampf machen, aber wissen gar nicht, was im Kopf passiert. Ne? Sie denken, okay, cool, einmal in Form kommen, einmal auf so einer Bühne stehen, aber auch alles Zwischenmenschliche, was dann schiefgehen kann mit Freundin, mit
Oh,
Job,
natürlich.
diese Fokusverschiebung im Alltag auf scheinbar unwichtige Dinge wie Ernährung und Training, aber die anderen Dinge, die ja auch irgendwo einen Stellenwert haben, wie Geld verdienen, Beziehung, Familie, die leiden ja alle darunter. Und ich glaube, da ist schon die ein oder andere Beziehung kaputt gegangen und Das hat man vorher nicht vor Augen. Also klärt sowas immer mit eurer Freundin vorher oder mit der Familie, ob das okay ist, wenn
Ja.
ihr auch mal scheiß Laune habt oder mal aggressiv werdet, weil ihr Hunger habt oder so. Oder mein Training nicht so gut läuft. Ich glaube, da sollte man, darf man nicht egoistisch sein. Sei denn, ihr seid ledig und wohnt eh alleine. Das hatte ich damals. Das war für mich eine ganz, ganz gute Voraussetzung, dass ich auf jeden, sag ich mal, scheißen konnte, weil ich niemanden hatte, der mir irgendwie was gesagt hat. Aber ich glaube, jetzt wäre das in der jetzigen Situation schwieriger. Also ich habe das ja auch bei Johannes miterlebt. Er hat zum Glück eine Frau, die da eher unterstützend ist und ihn da voll supportet. Aber ich glaube, das kann dann leider auch anders sein. Und da muss man vorher ein bisschen gucken, ist das das Richtige für euch? Ja.
Ja, 100%. Also ich war auch Single zu der Zeit und habe alleine gewohnt und da war es natürlich optimal neben dem Studium her. Das war auch nicht so stressig. Ich habe die Semesterferien dafür dann auch genutzt und dann ging das. Aber wenn du da wirklich noch soziale Verpflichtungen hast, links und rechts, da musst du auf einiges dich vorbereiten und dein Umfeld auch drauf vorbereiten, ne? Weil die wissen gar nicht, was passiert mit dir.
Vielleicht ganz kurz, du bist ja noch Student, machst ja auch noch Klausuren. Wenn du jetzt Wettkampfvorbereitung hast, fällt das vielleicht auch mal in so ein Klausurfenster rein? Das kann ja auch irgendwie kritisch werden, oder?
Ja, also wie gesagt, ich habe ja bis jetzt nur eine Vorbereitung gehabt. Und da war es wirklich so, ich habe am Anfang der Vorbereitung meine Klausuren geschrieben. Das war so Anfang, also ich habe ja vom 1.1. bis zum 12.5. diätet. Ist jetzt auch unwichtig, aber relativ am Anfang nach Weihnachten, nach Neujahr kamen die Klausuren. Dann war ich noch relativ hoch mit dem Körperfett. Die Diät war noch relativ moderat. Und dann ging das. Und dann hatte ich ja erstmal lange Semesterferien. Und dann ist quasi diese Wettkampfdiät, diese harte Zeit in den Anfang des Semesters gerutscht. Und da war es dann nicht schlimm, weil am Anfang machst du eh nichts. Man kennt's. Und deswegen war das okay. Aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wenn du in der Zeit, vor allem in den letzten Wochen der Diät, dann eben eine Bachelorarbeit hast oder Klausuren hast oder eine Prüfungsphase hast, das schaffst du nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei mir gewesen wäre, wenn das so gefallen wäre. Also ganz kritisch.
Also vielleicht da auch nochmal vorweg, Timing spielt eine Rolle, falls ihr studiert und Wettkampf macht, guckt vorher mal ein bisschen auf den Kalender, wie was zusammenfällt, nicht, dass ihr da eine böse Überraschung habt und am
Ja.
Ende komplett im Kaloriendefizit seid und dann euch nicht mal fokussieren könnt aufs Lernen oder so. Ich glaube, das ist auch nicht so geil.
Yes.
Das sollte
Muss
man
man
nur
halt echt
sagen.
aufpassen.
Definitiv. Julian, ich wollte nochmal eine neue Rubrik zum Ende vielleicht eröffnen.
Ja.
Die wir vielleicht mit
Da
reinnehmen können.
mache ich doch glatt mal meinen Rockstar auf zur Feier
Und
des
sexy
Tages.
Sound. Ja, ich habe ja auch meinen.
Oh, Beste.
Das ist auch so eine schlechte Angewohnheit am Tag, so ein Energy Drink, oder?
Ist eine Sucht. Das ist einfach eine Sucht. Man kann es nicht anders beschreiben. Jeden Tag ein Energy Drink. Was? Das ist doch nicht normal. Da
Das
denkt man sich
könnten
auch
wir.
so.
Das könnten wir aber auch mal ansprechen, die Top 5 schlechten Angewohnheiten bezogen auf
Ja.
Fitness und Training. Aber ich dachte, das habe ich mir so ein bisschen, weil ich bin so ein Fan von Fest und Flauschig, die machen da mal so die Top 5 Lebensmittel, die im Kühlschrank vergammeln oder wie auch immer. Und ich dachte,
Ja.
wir können das ein bisschen auf den Fitnesssport übertragen, weil das auch lustig sein kann. Und heute ganz spontan, ohne dass wir jetzt uns groß Gedanken gemacht haben, deswegen ja, halt uns das nicht vor. Wir wollten einmal darüber sprechen, die Top 5 Cheat Meals. Erstmal vorweg, hast du überhaupt Cheat Meals? Wie sieht es in der Vorbereitung aus? Oder außerhalb der Vorbereitung isst du gerne mal was Böses?
Also Cheat Meals ist eher Cheat Life. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ich glaube, mein Essensverhalten unterscheidet sich nicht groß von deinem, außer, ne, dass du halt am Abend alles isst und ich über den Tag verteilt. So. Und ich weiß nicht, solange meine Proteins stimmen und die Kalorien nicht exorbitant über meinen Bedarf schießen, bin ich da völlig flexibel und gönne mir jeden Tag. Also wäre auch sonst ein schlechtes Leben, glaube ich.
Voll, also quasi if it fits your macros lifestyle.
Absolut,
Ja.
100%. Ich muss sagen, vielleicht nochmal für einen zukünftigen Podcast, in der Diät sieht es komplett anders aus, leider, weil ich einfach nicht damit klarkomme, diese ganzen leckeren Sachen hier zu haben und nur eine sehr begrenzte Menge davon zu essen. Aber im Aufbau ist es kein Stress und dann gibt es auch wirklich Everyday is Pizza Day und so Geschichten.
Ist auch nochmal ein geiles Thema, wie kann man Heißhunger vermeiden und so. Da können wir auch nochmal drüber quatschen. Aber ich glaube,
Ja.
grundlegend einfach gar nichts kaufen. Das ist der beste Tipp. Und dann aber nicht anfangen, irgendein
Absolut.
Mehl mit Eiern anzumischen und Pancakes zu machen. Das habe ich oft immer gemacht. Ich hatte nichts da und dann habe ich angefangen, mir aus allen Resten irgendwelche Pancakes zusammen und habe dann doch noch irgendwie ein Glas Nutella an der letzten Ecke gefunden und habe das draufgeschmiert. Also nicht selbst verarschen. Das zählt nicht. Aber ich sehe es genauso. If it fits your macros. Auch Ausnahme-Wettkampfvorbereitung. Ich habe ja damals Johannes Oldschool-Diät gemacht. Ich würde jetzt tatsächlich, falls ich nochmal einen Wettkampf machen würde, mein Intermittent Fasting auch mit dem IFIT-Fizio-Makros, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt der Wettkampfvorbereitung oder Diät machen. Also mit Sicherheit nicht die letzten 4 bis 6 Wochen, weil dann würde ich auch ja, das Wasser natürlich kontrollieren müssen, was Salz und Zucker angeht. Also ich würde es halt bei IFIT-Fizio-Makros und ja, IF, also Intermittent Fasting, behalten, aber ich glaube, das geht für eine langfristige Diät, aber nicht unmittelbar vor dem Wettkampf. Ich glaube, da sollte man wirklich schwarz auf weiß die hundertprozentige Kontrolle halten, ne? Und dann geht
Das
auch
ist
eigentlich
halt.
was, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, das ist halt auch nur psychologisch. Also, ich glaube auch, dass du bis zum Wettkampfende auch IFIT-Fizio-Makros machen kannst. Weil, warum nicht? Es gibt keinen objektiven Grund zu sagen, es ist nicht möglich, mit Pizza und ab und zu mal einem Cheat-Meal in deine Topform zu kommen. Natürlich am Ende Salz, klar, da muss man gucken. Aber ich glaube, wenn du es psychologisch schaffst, dann geht das auch. Nur. Das ist halt der große Faktor, ne? Schaffst du es wirklich zu sagen, ich bin da noch satt und so und ich brauche nicht mehr als das Essen, was ich da zu mir nehme? Weil gerade wenn du halt kaloriendichte Lebensmittel isst, dann bist du halt nicht so gesättigt, auch vom Kopf her. Denkst dir so, ich könnte jetzt eigentlich schon noch und hier und da, obwohl du die Energie ja im Körper hast. Ganz schwierige Geschichte. Aber wollen ja
Ja.
noch auf die Top 5
Gehen wir
zurückkommen.
da
Also
jetzt
jetzt nicht zu
zum
weit
Ende noch drauf
ausschweifen.
ein. Wir fangen mal mit Platz, ist ja jetzt noch spontan, kann sich auch
Genau,
verschieben von
spontan.
Platz zu Platz. Was wären, also wir sagen, was ist klar, Süßigkeiten, aber auch sowas wie mal ein saftiger Döner oder so. Was wären deine Top 5?
Wollen wir vielleicht erstmal ich Platz 5, du Platz 5, dann
Ja,
Platz 4,
genau,
4?
immer. Genau.
Okay, also so Platz 5 müsste ich jetzt wirklich überlegen. Also ich würde sagen, ist ganz klar Eis. Platz 5 wäre Eis. Also wenn ich sage, so ein richtig krass Cheat Meal, so, dann entweder, also ich bin ja ein Sorbet-Fan, in der Diät zum Beispiel liebe ich Sorbet, weil
Echt?
Sorbet hat wirklich nur Wasser und Zucker und dementsprechend wenig Kalorien, kein Fett. Im Vergleich zu Ben & Jerry's, wo ja da mal 20 Gramm Fett auf 100 sind. Ich würde sagen, dann so ein richtig geiles Eis, so Top Ben & Jerry's oder so ein ganzer Pint
Habe ich noch im
kann man
Kühlschrank?
machen.
Habe ich sogar noch da.
Ah.
War bei Rewe im Angebot. Dann schlage ich immer zu.
Ist halt auch immer die Sache, das Zeug ist so teuer, ich kann mir das nicht
Ja.
leisten, tut mir leid, ich kann nicht jeden Tag Ben & Jerry's reinhauen für 6 Euro. Das ist kritisch, aber ich würde.
Definitiv. Also bei mir wäre der fünfte Platz so eine fette Waffel von diesen Waffel Brothers oder wie heißen diese
Ah
Läden? Weißt du, so eine dicke Waffel mit so Kinder Bueno drauf, Giotto, Fett, Vanillesoße, Erdbeeren. Das wäre bei mir so Platz 5. Da habe ich selten Bock drauf, aber manchmal habe ich Bock auf so eine richtig eklige Waffel. Und dann haue ich mir auch wirklich so ein riesen Ding rein. Das hat locker dann 2000 Kalorien oder so. Aber das ist mal geil. Aber das ist so Waffel. Muss man in Stimmung für sein. Ne? Bei mir geht Eis öfters tatsächlich.
ja.
Was wär bei dir Nummer 4?
Ich glaube, ich habe schon die, also nur vorab, ich hab schon die Nummer 1 und ich glaube, sehr viele werden ernüchternd sein. Aber okay, wir fangen erstmal mit 4 an. Da würde ich vielleicht sagen, meine Oma macht Kaiserschmarrn. Und holy shit, ist das gut. Das ist krank, wirklich. Ich bin damit groß geworden und ich liebe Kaiserschmarrn. Wirklich so schön mit Zimt und Zucker oder mit Marmelade, so Apfelmus oder so. Oh Gott, ich könnte mich da reinlegen. Ein Glas Milch daneben, weißt du, man verschluckt sich ja manchmal so ein bisschen und bleibt zum Hals stecken, aber weil man so schnell isst, auch, weil man es einfach nicht
Ja.
abwarten kann, das Zeug in sich reinzuschaufeln, dann noch so ein Glas Milch, 3,5% oder
Boah.
Schokomilch dazu. Okay, so viel dazu.
Ja, das ist geil. Das ist geil. Also bei mir wäre auf Platz 4, was ich leider zu oft auch esse, ist schon fast kein Cheat Meal mehr, sondern schon Gewohnheit. Das ist aber auch zulasten meines Intermittent Fasting, weil ich da irgendwas im Kopf vermisse. Und zwar so Kelloggs und dieses ganze Zeug. Diese,
Ah
ich mache
ja.
mir das zu oft abends, dass ich mir diese ganzen Schokoflocken, Cheerios, was gibt's noch, Cini-Minis. Und ich mache dann, ich gehe im Einkaufen und hole mal 3, 4 verschiedene Packungen und mixe die alle zusammen. Hau mir noch Fett, dann das ist natürlich mit normaler Milch dann rein und. Ich will nicht wissen, wenn ich da abends 3, 4 Schüsseln vernichte, dann habe ich locker auch fast wieder einen Becher Ben & Jerry's drin.
Aber
Es ist einfach Zucker pur, aber einfach geil. Also das ist so ein Ersatz vom Frühstück, das hole ich dann nachts, so nach um 1, 2 Uhr nachts. Dann sage ich immer zu meiner Freundin, Frühstückszeit, es ist soweit. Und dann immer so, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Sage
Ja,
ich immer,
klar.
jetzt muss ich natürlich noch frühstücken. Das passt dann so gerade am Ende meines Fastens, Fensters von 4 Stunden und etwa, wo ich die esse, dann noch rein. Ja, und dann kann ich aber schlafen wie Baby. Dann fällt irgendwann mein Blutzucker so extrem ab, dass ich einfach bums, bin ich weg. Das ist wirklich gut.
Ja, aber das ist mega, so Cini-Minis oder so, die kann ich auch den ganzen Tag snacken, einfach im Löffel oder so mit der Hand in die Schale und Cini-Minis oder so.
Ja, voll.
Cereal ist schon echt gut. Okay, jetzt wird's schwierig.
Ich denke auch
Jetzt mal
schon mal nach.
überlegen. Also, ich weiß ja Platz 1 schon und ich habe noch eine. Jetzt muss ich überlegen, wie ich das mache. Also Platz 3.
Muss auch nichts Süßes sein, darf ja auch irgendwie, keine Ahnung, was
Aber
Fettiges sein.
genau, aber tatsächlich bin ich eher so ein Süßer. Also
Ja,
ich steh auf Süßigkeiten oder ich kann wirklich den ganzen Tag nur süßes Zeug essen. Das ist richtig schlimm, richtig zuckerabhängig. Ich würde vielleicht tatsächlich sagen, wir nehmen tatsächlich Pfannkuchen. Also
Pfannkuchen.
ich muss da noch mal meine Oma ins Spiel bringen, tatsächlich, leider, weil ich bin so getriggert durch meine Kindheit. Die hat das immer, also mich wirklich, es gab so drei Lebensmittel, entweder Kaiserschmarrn, Pfannkuchen oder so Quarkteigtaschen, die sie dann gebacken oder
Oh,
gekocht
das
hat,
kenne
glaube
ich
ich,
auch
mit so
noch.
einer. War so gut. Und dann immer mit Marmelade oder so auch. Und dann war da so Grieß oben drauf und so. Oh. Ja, das ist, also ich würde sagen, das oder Pfannkuchen, auch ähnlich mit Nutella und schön dick und fett oder mit Zimt und Zucker, auch ganz klassisch. Würde ich
Finde
tatsächlich
ich
sagen.
geil. Apropos Zimt, also bei mir wäre Platz 3 Zimtschnecken. Wir haben hier so einen Laden
Ah ja.
in Berlin, ich glaube, der heißt Zeit für Brot. Den gibt es, glaube ich, auch woanders. Köln oder so, glaube ich, auch. Und die machen richtig geile Zimtschnecken. Also wirklich so richtig dicke Dinger. Die gibt es dann auch mit Schoko oder weißer Schokolade noch. Und leider ist der Laden hier ganz hinten Wilmersdorf, was am Ende des Kudamms, wo man dann auch nicht mal eben hinfährt. Und alle paar Wochen setze ich mich mal auf meinen Roller und hole gleich 4 oder 5. Und dann hauen wir uns aber auch abends wirklich zu zweit 4, 5 Zimtschnecken rein. Und das sind wirklich nicht so kleine, das sind so richtige Oschis. Also da hat ein Ding locker auch mal wieder 700 Kilokalorien. Ja, und das ist halt selten, aber wenn, ist es halt richtig geil und das würde ich auf Platz 3 setzen, definitiv.
Die habe ich öfter mal in der Story auch gesehen. Die sehen
Ja.
brutal aus. Und es war tatsächlich Fun Fact: Nach meinem Wettkampf, das erste Cheat Meal, was ich gegessen habe, waren auch Zimtschnecken von meiner Mom gemacht. Auch mit Zuckerglasur und so einem Blech dann mitgenommen im Kofferraum. Boah, so gut. Also
Das ist
kann ich
geil.
nachvollziehen. Gut, dann Platz 2. Und da werden jetzt wahrscheinlich einige denken: Warum auf Platz 2? Aber ich muss tatsächlich sagen: Pizza ist nur auf Platz 2, aber Pizza muss dabei sein. Da nehme ich eigentlich alles mit in den Raum, aber immer selbst Käse drauf machen. Immer noch Light Gouda oder so. Oder auch von mir aus, wo viele auch denken: Was redet der da? Harzer Roller, dieser mit dieser Käsefüllung oder Quese draufschneiden. Das geht auch in der Diät super. Ne, muss man halt immer gucken, sättigt einen das wirklich so, aber du hast einfach nochmal mit 110, 115 Kalorien 20, 30 Gramm Eiweiß on top und du schmeckst diesen ekligen Harzer Geschmack nicht raus, wenn der geschmolzen ist. Das ist so gut, aber generell Pizza mit extra Käse, gerne auch mit mehreren Käsesorten, vielleicht noch ein bisschen Mozzarella auf eine Seite, auf die andere noch ein bisschen Streukäse und dann ist jede Pizza, egal welche Sorte, eigentlich immer ein Genuss. Am besten noch ein bisschen Ketchup zum Dippen oder so oder ein bisschen Mayo. Oh. Da guckt die Diabetes schon um die Ecke. Aber
Dafür machst du zu viel Sport, dass du Diabetes bekommen kannst.
stimmt,
Das ist meine
stimmt.
Ausrede auch immer. Sonst hätte ich es schon längst.
Genau.
Was bei mir auf Platz 2 ist, und ich glaube, da schließe ich mich dir mal an, dass ich mal nichts Süßes nehme, sondern mal eine Mahlzeit in dem Sinne, die ich auch zu oft esse, und zwar frittiertes Sushi. Also
Ah ja.
wirklich, das ist eine wirklich versteckte Energiebombe. Diese kleinen Dinger, die einfach, keine Ahnung, wie lange in der Fritteuse vergammeln, richtig schön hart werden. Und als ob das noch nicht genug ist, esse ich Sushi ausschließlich mit Chili-Mayo. Das heißt, einfach Mayonnaise, Sriracha rein, diese scharfe asiatische Soße, mische das an und dann dippe ich dieses frittierte Ding nochmal fett in Mayo. Und
Boah.
da sind meistens immer nur 6 Stückchen oder 6 Rolls dabei, Tempura-Rolls heißen die, glaube ich. Aber das sind auch locker wieder die 1000 Kalorien, wenn nicht sogar noch mehr, die ich mir. Also Sushi ist tatsächlich, wenn man das falsche Sushi isst, mit die versteckteste Kalorienbombe, weil es sind so Häppchen, du denkst nicht drüber nach und zack,
Ja.
bam, haut es dich richtig um. Dann noch dieser, sag ich mal, ja, dieser Reis da drin, der noch so richtig. Also so eine. Reis hat ja schon eine hohe Kaloriendichte, aber wenn man den noch so wie nennt man das? Das ist Stuffed Rice, wenn das halt zusammengeklebt
ja.
ist.
Dann ja, dieser Klebereis,
ja. Ja, ja, das ist ja noch
dann
viel
ist
schlimmer.
Schön dicht.
Das ist richtig heftig. Und ich glaube, das haben viele nicht auf dem Schirm, aber frittiertes Sushi. Am liebsten tatsächlich ganz unklassisch mit Hähnchen drin. Alle Asiaten, meine Freundin isst partout kein Sushi mit Hähnchen, weil sie sagt, das ist kein Sushi. Genauso wie manche vielleicht sagen, Pizza mit Sauce Hollandaise darf man auch nicht essen. Aber ich bin da ja. Ganz unkonventionell. Ich sage so, hey, das ist einfach geil, wenn da Hähnchen in Sushi drin ist.
Ey, dann machst du auch ein bisschen Brokkoli dazu, dann hast du deine Oldschool-Diet.
Also ich wollte gerade sagen.
Problem gar nicht.
Vielleicht ist es auch leichter tatsächlich dieser Fitnessgedanke, ich habe wenigstens Eiweiß noch mit dabei.
Das muss immer im Hinterkopf.
Aber apropos, wachsen ja auch die unteren Bauchmuskeln davon. Also einen positiven Absolut. Effekt hat man ja immer und von daher ist es ja genehmigt. Genau. Julia, Nummer 1.
So, Nummer 1. Gut, also ich denke mal, das ist so wirklich eine individuelle Geschichte. Also ich glaube nicht, dass sich damit jemand identifizieren kann. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, Milchbrötchen mit schön Peanut Butter und Jelly oder Peanut Butter und Nutella. Schön dick, du nimmst dein Milchbrötchen in die eine Hand, am besten knüllst du es noch so zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber Milchbrötchen immer zusammenknüllen, ja? Und dann nimmst du es so in die eine, nimmst so ein Messer, tunkst es in die Peanut Butter, streichst es so drauf und mit einem anderen Messer oder einem Löffel nochmal schön die Nutella, guckst es dir so an, steckst dir so einmal in den Mund komplett. Und dann beißt du es schon drauf und genießt du dieses fette, diesen Zucker-Fett-Schock. Und gehst einfach ein derweil. Wirst fett, während du isst, aber das ist dir dann auch egal. Also ich muss sagen, da bin ich wirklich so, dieses so weiches Brot, ich liebe ja Brot generell. Also es müssen nicht mal Milchbrötchen sein, aber die sind natürlich nochmal Nonplusultra. Und dann auch noch dieses Nutella und Peanut Butter auch. Top 3 der besten Aufstriche für irgendwas oder Toppings oder was auch immer. Ey. Schon gut.
Da bist du voll meine Freundin. Dieses Brioche-Brot, und dann hat sie gerade, was hat sie für eine Creme da? Dieses, das ist so eine Creme, das gibt's halt auch als Kekse, das sind so Spekulatius-Kekse. Ich weiß, das gibt's als Aufstrich, richtig krank. Ich weiß, die ja. Marke jetzt gerade nicht, habe ich nicht im Kopf.
Biscoff.
Boah, ja, das und dann noch Peanut Butter dazu, ein bisschen Nutella reinschmieren. Gebe ich dir voll. Hätte ich auch nicht auf 1 setzen können, hätte ich auch locker auf Platz 4 oder 5 bei mir setzen können. Esse ich nicht ganz so gerne, aber mal ist es halt ziemlich geil. Also ich, bei Platz 1 muss ich, und das hat bei mir noch gefehlt, ist gar keine Überraschung, auch nichts Besonderes, Ben & Jerry's so einfach. Das ist bei mir, ich esse ja? es zu oft, okay. dass ich es auch zu gerne esse. Und bei Ben & Jerry's auch einfach das Böse, dass einfach direkt draufsteht, wie viele Kalorien drin sind. Also du hast diesen Becher, der ist in 5 Minuten leer und du weißt genau, scheiße, das sind jetzt 1200 Kalorien. Der toppt hat, glaube ich, am meisten. Und Top ist auch noch das, was ich am liebsten mag, dieses Caramel Brownie Top. Das ist das Heftigste. Und ich liebe es, wenn man mal irgendwie nach Amerika kommt. Das ist meine Hauptbeschäftigung, dort die verschiedenen Ben & Jerry Sorten auszuprobieren. Da gibt es dann Shabby Hubby und bla. Und die sind halt noch heftiger. Da hast du so Monster-Brezelstücken drin irgendwie. Also das ist richtig heftig und das ist halt so immer meine USA-Beschäftigung, in 7-Eleven gehen, in diese ganzen Liquor-Stores oder diese kleinen Spätis und dann diese neuesten Sorten immer auszuprobieren. Also ja, ich find das immer so heftig, weil du genau weißt, was du gerade getan hast, so ein bisschen, weil es direkt dort schwarz auf weiß draufsteht. Leider nichts Besonderes, aber ich finde Ben & Jerry's ist halt sowas, was ich leider zu oft dann auch esse und schon wieder der nächste Becher wartet im Eisfach hinten.
Eben, und ich meine, es ist auch nicht umsonst so gehypt. Also es muss ja auch irgendwas dran sein. Und du hast so viele, du hast einmal diese Schokolade, die so eisgekühlt ist, die cruncht dann so. Dann hast du in der Mitte noch irgendwie entweder so Cookie-Stückchen und dann noch dieses cremige Vanilleeis hier nach Sorte. Du hast so viel Textur da auch drin und so viel. Jeder Biss ist anders. Jeder Biss ist immer wieder geil einfach. Und kann ich mich auch anschließen. Also ich meine, ist ja auch unter meinen Top 5. Dementsprechend ist es, glaube ich, schon eine ganz gute Cheat-Meal-Wahl.
100% und du kommst immer dran. Also das Ding ist halt, selbst in Berlin haben die Spätis rund um die Uhr auf und die haben immer Ben & Jerry's. Ich weiß noch, wo ich noch Single war und dann nachts um 3 Bock auf Ben & Jerry's hatte mit dem Roller dann zum Späti. Und dann habe ich mir teilweise 2 Becher um 3 Uhr nachts reingezogen. Also richtig krank ausgeartet manchmal.
Aber wir machen auch was dafür. Wir können immer sagen, wir gehen 6-mal die Woche oder 7-mal in deinem Fall sogar ins Gym, reißen uns den Arsch auf, dann dürfen wir alles essen.
Was eben, also man muss auch mal einsehen, den Tag danach gibt es den besten Pump.
Das Absolut.
Ist immer der Vorteil.
Wobei, den hast du ja eigentlich an jedem Tag, weil du immer abends
was Geiles ist, dann hast du jeden Tag den Pump deines Lebens.
Ja, ja, durch das Fasten tatsächlich. Also ich merke das echt oft, wenn ich halt wirklich so teiglastig esse oder halt auch Sushi, dass es am nächsten Tag kraftmäßig tatsächlich besser ist. Also es ist wirklich lustig dann. Also dass du einen kleinen Unterschied merkst dann.
Ja,
ja, cool. Juli,
ja, mega.
Wir kommen langsam zum Ende. Ich glaube, dieses Top-5-Thema ist auch eine Sache, wo ihr als Zuhörer uns einfach mal Vorschläge machen könnt, worüber wir mal philosophieren sollen. Top 5, das können ja genau. Supplements, Übungen, schlechte Gewohnheiten, No-Gos
YouTuber.
Im Gym, YouTuber, Inspiration, Vorbilder. Gibt uns einfach mal ein bisschen Anlass, darüber zu diskutieren, ein paar Vorschläge. Natürlich aber auch Hauptthemen. Ne? So wie heute war ja so ein bisschen dieses junge Bodybuilder, kann man schon fast sagen, ne? Natural versus alles machen, richtig machen mit perfekter Genetik. So ein bisschen auch mal Feedback könnt ihr auch gerade bei dem YouTube-Bereich jetzt mal in die Kommentare noch kloppen, wenn ihr dabei seid. Auch da mal ein bisschen aktiv einschalten. Wenn ich das noch darf, mache ich noch mal ganz kurz Werbung, weil heute ist ja Sonntag und morgen kommt mein Buch raus am Montag, am 20.07. Also wie gesagt, einfach mal abchecken, fitnessanleitung.de. Ansonsten aber auch gerne den Kollegen Julian einfach mal bei Instagram abschenken. Julian Dornbach. Blenden wir auch hier nochmal ein, ne? Yes, Julian, du hast die letzten Worte.
Also, wie gesagt, kann mich nur wiederholen. Nochmal vielen Dank fürs positive Feedback. Es freut mich natürlich auch, dass ihr da mich auch vielleicht ein bisschen gut aufgenommen habt. Jemand, den ihr vorher nicht kanntet, ist nicht selbstverständlich. Und da denke ich mal, geht ein fettes Danke an euch raus. Ansonsten, wie gesagt, lasst gerne Feedback da, neue Themen für die Top 5 und auch gerne nochmal Fragen stellen unter fitnessanleitung@gmail.com. Und dann sieht man sich nächste Woche wieder oder hört man sich nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Fitnessanleitung Podcast mit Christoph und mir. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen Sonntag, falls ihr es am Sonntag hört. Und wir sind raus.
Ciao.
Ciao, ciao.